Auch von mir, guten Morgen. Wie schön, dass es einen Sonntag gibt. Und ich weiß noch, früher war selbst der Sonntag nicht immer frei. Also mein Vater musste sonntags noch arbeiten. Der hatte eine 6,5-Tage-Woche, der hatte immer nur Sonntagnachmittag frei. Der musste immer arbeiten und dann waren wir immer Sonntagnachmittag im Gottesdienst. Und wir haben hier das Privileg, dass wir den ganzen Tag Sonntag haben. Und sogar noch den Samstag. Ne? Und der Herr sagt, dies ist der Tag des Herrn. Und der Sonntag ist ein besonderer Tag. Und die Bibel sagt, manche feiern die Tage und sagen, sie sind wichtig und manche feiern sie nicht so. Aber wichtig ist, dass wir, wenn wir jetzt hier zusammen sind, wir eine Motivation haben, eine Einstellung haben, wir uns vielleicht auch vorbereitet haben, eine Erwartung haben. Und so wie ich für den Sonntag früher auch immer einen Kuchen gebacken habe oder jemand anders für mich gebacken hat, ne, und dann war Sonntag immer so der Kuchentag, unter der Woche gab es das nicht so häufig. Und so war der Sonntag immer was Besonderes. Und so ist auch jetzt unser Zusammensein etwas Besonderes, weil wir einen Gast haben. Ja, eigentlich ist es kein Gast. Eigentlich ist er ja das Zentrum, warum wir hier zusammen sind. Und das ist unser Vater im Himmel und Jesus und der Heilige Geist. Und wenn wir uns hier so treffen, dann freuen wir uns aneinander und wir freuen uns an dem, der jetzt unsichtbar hier ist. Und wenn er kommt, der kann nicht mit leeren Händen kommen. Der kommt nicht einfach und setzt sich hin und sagt, jetzt schauen wir mal zu. Sondern der geht zu jedem Einzelnen hin und teilt einfach was aus. Der hat für jeden von uns eine Überraschung dabei. Schönes, verpacktes Geschenk. Eine Botschaft. Etwas ganz Wichtiges. Und ich weiß es noch, wo ich Kind war und auch von meinen Kindern. Wenn wir Weihnachten gefeiert haben, dann, also wenn ich kein Geschenk gehabt hätte, die haben darauf gewartet, dass sie was bekommen und was auspacken dürfen. Und wir haben dann irgendwann mal gesagt, wir machen Weihnachten ohne Geschenke. Oh, oh, oh. Es war einfach so, es hat was gefehlt. Und wenn Jesus kommt und was schenkt, wie stark ist unsere Erwartung? Wie freuen wir uns schon drauf? Wie haben wir schon dieses Glitzern in den Augen, so wie die Kinder, diese Erwartungshaltung? Und so ist es auch heute. Jesus ist da und er geht durch die Reihen und er will jedem was schenken und mir auch. Und ich freue mich auf dieses Geschenk und ich packe es gerne aus. Und so ist es auch für dich. Hast du die Erwartungshaltung, dass Gott dir heute begegnet? Dass er dein Herz berührt, dass er etwas verändert, dass etwas, was vielleicht immer schon ja, ein bisschen nicht ganz klar war, nicht ganz in Ordnung war, vielleicht schwierig war, dass er heute einfach kommt in diese Situation hinein, ein gutes Wort für dich hat, ein auferbauendes, ein stärkendes, eine Kraft fließt, die was verändert. Egal in welcher Situation wir sind, Gott hat genau das Richtige für uns. Das Thema heute heißt Leben als Christ oder als Christ leben. Eigentlich heißt es als Christ leben, investiere dein Potenzial. Und es gab in meinem Leben einen Schnackler. Und jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert hier. Kannst du mal die nächste Folie machen? Guck mal. Okay. Die Frage ist, Leben als Christ oder als Christ leben? Manche sagen, das ist doch kein Unterschied. Bei mir im Leben war das ein Unterschied. Ich habe gelebt, und zwar habe ich gelebt als Christ. Das heißt, ich war gläubig, ich habe die Werte, die christlichen Werte genommen, habe sie realisiert, umgesetzt. Ich habe versucht, diesen christlichen Lebensstil zu leben. Ich habe versucht, einfach ein Christ zu sein. Und ich wollte es sein. Aber meine Erfahrung war die, dass es anstrengend war, dass es manchmal frustrierend war. Ich habe es dann doch wieder nicht geschafft. Es war auch vielleicht zwanghaft. Ich habe immer gedacht, ich muss als Christ, ich will Christ sein. Und deshalb bin ich auf die Straße gegangen und habe Musik gemacht und habe versucht, mit den Leuten über Jesus zu reden. Und immer die mit mir dabei waren, die haben immer ganz tolle Gespräche geführt. Und ich bin entweder an Leute geraten, die schon Christen waren, oder an welche, die kein Interesse hatten.
Und das war einfach nur frustrierend.
Und ich habe einfach immer gedacht, es ist irgendwie anders. Und dann hat es irgendwann einen Schnackler getan und ich habe festgestellt, dass es einen Unterschied gibt, ob ich ein Christ sein will oder als Christ versuche, ne, zu leben, oder ob ich ein Christ bin. Und die Bibel hat gesagt, und Jesus hat es gesagt, im Korinther, der Paulus hat es gesagt, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich bin ein Kind Gottes. Ich muss mich nicht anstrengen, ein Gotteskind zu sein. Ich bin es. Als ich das verstanden habe, habe ich plötzlich gemerkt, Moment mal, ich muss nicht ein Christ sein. Ich bin Christ. Wenn ich Jesus aufgenommen habe, bin ich Christ. Das ist meine DNA. Ich bin Christ heißt, ich bin nicht adoptiert von Gott, sondern ich bin von Gott gezeugt. Etwas Neues, ein neues Leben hat angefangen, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung hat angefangen, weil Gott mich gezeugt hat. Er hat mich nicht adoptiert. Ich bin nicht der alte Mensch. Ich bin etwas Neues. Ich bin ein Kind Gottes. Baby, ihr habt gerade eins gehabt. Dann guckt man es an. Ganz der Papa, ganz die Mama. Ich bin ganz der Papa. Jesus war ganz der Papa. Als Christ bin ich ganz der Papa. In mir ist diese DNA da. Und die ist nur in jemandem da, der neu geboren ist. Ich kann versuchen, als Christ christliche Werte zu leben. Ich kann versuchen, als Christ Christ zu sein. Es wird nicht funktionieren. Wenn ich das nicht verstanden habe, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich von Gott gezeugt bin, dass etwas ganz Neues entstanden ist, werde ich nicht in das hineinkommen, was Gott auch verheißen und versprochen hat für jemanden, der sein Kind ist. Ich habe eine neue Identität. Als Kind werde ich in eine Familie geboren und bekomme automatisch auch mit das Erbe, den Namen, ne, die Identität, die dazu gehört. Das heißt, ich heiße nicht mehr Horst Kehl, sondern ich heiße jetzt Horst von Gott. Ich bin jetzt geadelt, ne, und habe einen neuen Namen. Ich bin in einer neuen Familie drin. Und ich habe Möglichkeiten, die ich vorher nicht hatte. Ich finde so schön dieses Beispiel vom Schmetterling. Die Raupe kann vom Fliegen träumen, aber sie wird nie fliegen. Und der Schmetterling kommt gar nicht auf die Idee, dass er gar nicht fliegen kann. Er fliegt einfach. Das ist seine DNA. Das ist das, was an Neuschöpfung da ist. Ich kann fliegen. Ich bin in einer anderen Welt als vorher. Die alte Welt der Raupe hat nichts zu tun mit der neuen Welt des Schmetterlings. Weil die Raupe, die kroch irgendwo bloß herum und der Schmetterling, der fliegt. Der ernährt sich anders, der bewegt sich anders. Ich bin in einer neuen Welt, ich bin in einer neuen Umgebung. Da, wo ich jetzt bin, das, was mich jetzt umgibt als Kind Gottes, das ist eine andere Dimension. Da weht ein anderer Wind, nämlich der Wind des Geistes. Da sind andere Gesetze da. Da habe ich andere Rechte, da habe ich andere Situationen, als ich sie vorher hatte. Ich bin beflügelt. Und ich brauche zum Fliegen mich nicht anzustrengen. Es funktioniert einfach, weil ich so geschaffen bin. Als Kind Gottes bin ich geschaffen, bestimmte Dinge einfach zu machen, ohne dass ich darüber nachdenke oder ohne dass ich mich anstrengen muss. Das, was jetzt sozusagen ist, ist das, was die Bibel mit einem Fels bezeichnet. Ich bin ein Felsenmensch. Ich stehe auf einem Felsen. Und ich fange an, auf diesem Felsen ein Haus zu bauen. Als Christ baue ich mein Haus auf dem Fels.
Kannst du vielleicht nicht so ganz erkennen, aber da ist so ein Leuchtturm
auf dem Felsen. Ja, und auf dem Fels bauen heißt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist die neue Dimension, in der ich mich bewege. Oder wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Ich habe einen neuen Ausweis. Ich habe ein neues Recht. Ich bin in einem neuen Land mit Pflichten, mit Rechten, mit Schutz, mit allem, was dazugehört. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Mein Sein, mein Tun ist in einer anderen Dimension, als es in dieser Welt ist. Ich bin in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Alles, was ich tue mit Worten oder mit Werken, das tue ich in dem Namen Jesus. Denn ich trage seinen Namen. Denn ich habe einen Auftrag, es in seinem Namen zu tun. Es ist meine Bestimmung. Meine Bestimmung ist es, das zu machen. Meine Verantwortung. Ich bin ein Kind Gottes, ein Bürger des Himmelreichs, ein Diener des Höchstens, ein Jünger Jesu, ein Auserwählter, ein Botschafter. Hier weht ein anderer Wind, hier spricht man eine andere Sprache. Hier gelten andere Gesetze, hier lebt man in einer anderen Dimension, man ist von einer anderen Welt. Ich lebe in der Versorgung, in den Segnungen, in der Fülle, in dem Reichtum seiner Herrlichkeit, im Angesicht. Ich lebe in der übernatürlichen Kraft und habe entsprechend auch eine übernatürliche Belohnung. Das klingt alles so schön, gell? Ja. Ich habe es vielleicht auch schon mal erzählt. Wenn ich Christ bin, dann bin ich das Licht der Welt. Dann bin ich das Salz der Erde. Jesus hat nicht gesagt, ihr sollt Licht sein, sondern er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und ein Licht stellt man auf den Scheffel, damit es leuchtet. So, ich kann mich nicht selber auf den Scheffel stellen, aber Jesus stellt mich auf den Scheffel in der Welt. Er sagt, ich positioniere euch als Licht der Welt, damit ihr leuchtet. Ich stelle euch auf den Scheffel. Das, was ihr seid, wird nicht verborgen bleiben, sondern es wird sichtbar werden, es wird kraftvoll sein, es wird wirken, ob ihr es wollt oder nicht. Es ist so, wenn ich als Christ auftrete, dann passiert etwas da. Dann ist Kraft da, dann ist etwas sichtbar. Ich habe das ganz krass erlebt. Ich habe ja so im Laufe meines Lebens viele Schüler gehabt und auch viele Arten und viele ganz verschiedene Schüler und unter anderem auch eben Satanisten. Und eines Tages kommt ein Satanist auf mich zu und sagt, Herr Kehl, darf ich Sie mal was fragen? Dann habe ich gesagt, ja, klar. Und dann sagt er, er hat die Fähigkeit als Satanist zu sehen, in welcher Gemütsverfassung die Menschen sind. Er sieht es über eine Aura, die um diesen Menschen herum ist, in einer bestimmten Farbe. Rosa oder blau, grün, keine Ahnung, was das alles war. Und er hat gesagt, er sieht es, wenn ein Mensch glücklich ist oder wenn er traurig ist. Und er sieht dann eine bestimmte Farbe, rosa, glaube ich, war das bei Glück. Und dann sieht er, dass jemand, ne, und wenn das intensiv ist, dann ist er besonders glücklich. Und er hat immer gesehen, dass Leute, die glücklich waren, die waren dann schön rosa und dann verblasste das wieder. Dann hat er gesagt, aber bei mir hat er etwas erlebt, was er noch nie erlebt hat und er weiß nicht, wie er sich das erklären soll. Und deshalb würde ich mich das gerne fragen. Bei mir sieht er immer rosa. Es ist noch nie dieses Rosa verblasst. Es war ein dauerhaftes Loser. Hat er gesagt, ich bin dauerhaft glücklich. Das versteht er nicht. Ich habe den Wink des Himmels verstanden. Habe gesagt, okay, danke Herr, jetzt kann ich ihm etwas sagen. Und das sind wir. Wir sind Licht. Und es sehen die Leute, es spüren es die Leute. Es merken es die Leute, dass man Licht ist. Und ich konnte ihm etwas erzählen von Gott, von Jesus. Ich konnte ihn aus der Sache herausholen und ihm helfen, Schritte zu gehen, dass er da hinausgeht. Aber das sind die Dinge, die wir haben. Ich bin Salz der Erde. Ich bin das Licht der Welt. Ich brauche mich dazu nicht anstrengen. Ich habe einen Sinn, ich habe eine Aufgabe. Und diese Aufgabe, Reich Gottes zu bauen, ihm zu dienen, dafür bin ich ausgerüstet. Dafür habe ich Gaben, dafür habe ich Talente. Ich werde von Gott ausgerüstet, um genau dieses Licht der Welt zu sein, um genau das zu machen, was er mich auch in der Berufung ausgewählt hat und in die Welt gestellt hat. Unsere Realität sieht leider etwas anders aus, weil das ist nicht alles, was wir als Christen erleben. Der alte Horst, irgendwie noch, ne, so diese Raupe, kommt noch durch. Es gibt noch Dinge, die sind nicht auf Fels gebaut. Und das ist die Situation, dass Jesus sagt, es gibt Sachen, die man auf Sand baut und es gibt Dinge, die man auf Fels baut. Und in meinem Leben baue ich, obwohl ich Christ bin, immer noch auch Dinge auf Sand. Das ist kein Fels, auf den ich manche Sachen baue. Und ja, was hat Jesus gesagt? Habe und danach handelt. Das ist verdruckt. Okay, wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Okay, ne? Also, ich bin in dem Moment auf dem Felsen gebaut, in dem Moment, wo ich gehorsam bin, haben wir heute Morgen gebetet. Ne? Damit habe ich ganz klare Kriterien, wann ich etwas auf Fels baue, und wann ich etwas auf Sand baue. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Ich erzähle gleich noch ein paar Beispiele aus der Bibel. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Gehorsam, ungehorsam. Tun, was Gott sagt, tun, was ich will. Das sind so die zwei Pole, in denen wir stehen. Und ja, wir machen uns manchmal auch was vor, ne? Wir bauen auf Sand und sagen, das ist aber etwas, was auf Fels gebaut ist. Aber wir können Gott nicht in irgendeiner Weise täuschen. Das geht nicht. Was auf Sand gebaut ist, ist auf Sand gebaut. Und wenn jetzt ein Sturm kommt in deinem Leben, dann wird alles das, was auf Sand gebaut ist, zusammenfallen. Aber es wird das, was auf Fels gebaut ist, stehen bleiben. Mir fiel ein die Geschichte von den drei Freunden von Daniel. Die drei Freunde von Daniel haben daran festgehalten, nicht den König, Kaiser, was es damals auch immer war, anzubeten, sondern einfach Gott anzubeten. Und dann, wir kennen die Geschichte, sie wurden in den feurigen Ofen geworfen. Der Ofen war so heiß und die Flammen waren so stark, dass die, die sie hineingeworfen haben, sofort tot waren. Die konnten ja gar nicht mehr wieder zurück. Die drei waren im Ofen und man hat vier gesehen. Der vierte im Alten Testament wird oft gesagt, der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn war in der Regel Jesus. Das heißt, Jesus war mit ihnen mit dabei in dem Ofen, der Engel des Herrn. Sie kamen auf dem Ofen heraus. Sie hatten keinen Geruch von Feuer, von Rauch, von irgendetwas. Aber sie sind anders herausgekommen, als sie hineingegangen sind. Denn, steht drinnen, dass sie gefesselt in den Ofen geworfen wurden, aber entfesselt den Ofen verlassen haben. Fesseln sind auf Sand gebaut. Der Glaube, ihr Glaube, war auf Fels gebaut. Der Glaube ist nicht kaputt gegangen. Was zerstört wurde, waren die Fesseln, die sie gefangen gehalten haben. Wenn der Wind kommt, wird er auch bei uns. Der Glaube, der auf Fels gebaut ist, der wird bleiben. Aber was uns fesselt, wird gelöst werden. Weil das ist auf Sand gebaut, das ist irdisch. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis, in Fesseln, gefangen, zugeschlossen, eingesperrt. Fangen an, Gott zu loben, fangen an zu preisen, fangen an, ihn anzubeten. Die Erde bebt. Und was geht kaputt? Was öffnet sich? Die Türen öffnen sich, die Fesseln lösen sich. Und die beiden sind entfesselt. Und in dieser entfesselten Situation können sie den Leuten sagen, wie sie leben sollen. Ihr Glaube war auf Fels gebaut. Wenn der Wind kommt, wird das, was auf Sand gebaut ist, zerstört in unserem Leben. Aber das, was auf Fels gebaut ist, wird bleiben. Wir werden aufgerufen, wirf dein Vertrauen auf Gott nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Dieses Vertrauen, das ist das, was auf Fels gebaut ist. Vielleicht, bevor wir an dieses weitergehen, noch ein anderes Beispiel. Es geht darum, dass wir als Christ leben. Und wie kann ich jetzt diese Sachen, die mir zur Verfügung stehen, meine Ausrüstung, meine Identität, das alles, wie kann ich das jetzt einsetzen? Also, ich habe dann damals gesagt, okay, ich bin jetzt nicht mehr Lehrer und als Lehrer Christ, sondern ich bin jetzt Christ. Und als Christlehrer. Was ist da der Unterschied? Was war jetzt plötzlich anders? Anders war, dass ich jetzt in dieser neuen Identität aufgetreten bin als Lehrer. Das heißt, ich war Christ und als Christ Lehrer. Das hat sich zum Beispiel darin gezeigt, dass der Heilige Geist mir immer wieder Impulse gegeben hat, wie ich manche Sachen machen soll. Und ich habe nicht immer alles gleich verstanden, aber ich habe es angefangen zu tun. Zum Beispiel, wir sollen ein Segen sein und ich soll segnen. Also bin ich hingegangen und habe bei jeder Klassenarbeit, wenn ich sie ausgeteilt hatte, mich hinten hingestellt, die saßen über Arbeit, ihre Arbeit, haben angefangen zu schreiben und ich habe hinten die Hände gehoben und habe sie gesegnet, dass sie die beste Arbeit ihres Lebens schreiben. Dass sie konzentriert sein können, dass alles abfällt, was blockiert, dass die Atmosphäre freigesetzt ist. Und das habe ich dann bei jeder Klassenarbeit gemacht und bin da richtig hineingegangen, in diesem Gehorsam, weil Gott gesagt hat, ich soll das tun. Und das ist das, was ich als Christ tue. Das ist das, weil ich die Ausstattung dafür habe, weil ich die Vollmacht dafür habe, weil ich die Kraft dafür habe, weil ich den Impuls dafür habe. Und das Ergebnis war, dass die Noten meiner Schüler immer besser waren wie die von den anderen. Und die Schüler, die haben das nicht unbedingt gleich gemerkt. Aber es hatte eine Wirkung, weil ich habe als Christ gelebt. In meinem Hauskreis war eine Putzfrau. Und diese Putzfrau hatte von Gott einfach den Impuls, sie soll als Christ, weil sie ja den Generalschlüssel hat, in jedem Raum, wo sie hinkommt, soll sie die Hände auflegen und dort bestimmte Stellen segnen. Und sie kam beim Chef hinein, beim obersten Chef ist sie reingekommen mit ihrem Zentralschlüssel und konnte überall rein. Die ist im ganzen Haus, hatte sie Vollmacht, Zutritt zu haben, wo andere keinen Zutritt gehabt hätten. Und währenddem sie den Stuhl vom Chef abgestaubt hat, hat sie den Stuhl gesegnet und den Chef, dass er die besten Entscheidungen für dieses Unternehmen trifft oder für die Schule, wo sie geputzt hat. Währenddem sie geputzt hat und abgewischt hat, hat sie immer diese Teile gesegnet, dass wer jetzt da vorbeikommt, wer sich auf diesen Stuhl setzt und so weiter, dass der einfach vom Segen Gottes erfasst wird. Eine einfache Frau, die im Grunde genommen, das traut man dann so einem Menschen gar nicht zu, ne? Dass der so eine Autorität hat. Schlüsselqualifikation. Es gibt einen, der hatte eine Spedition und er hat 90, 95% seines Gewinns hat er immer gespendet in die Mission. Und Gott hat zu ihm auch gesagt, er soll einfach seine LKWs segnen. Und er ist hingegangen und hat die Hände auf die LKWs gelegt und hat sie gesegnet. Als Christ. Und in dem Moment, ne, hat er einen Vorteil gehabt, den anderen gegenüber. Die LKWs sind erstens ganz selten nur kaputt gegangen und hatten eine Motorlaufzeit, die dreimal so lang war wie alle anderen. Der musste gar nicht so schnell neue LKWs kaufen. Die haben alle lang gehoben. Und das ist nichts Neues. In der Bibel steht, dass 40 Jahre in der Wüste die Israeliten keine Schuhe kaufen mussten und auch keine neuen Schuhe machen mussten. Die Sandalen haben 40 Jahre Wüstenwanderung ausgehalten. Und das ist einfach etwas, wo wir als Christ jetzt etwas einsetzen, wo ich etwas lebe, weil ich Christ bin. Und nicht, weil ich jetzt irgendwie als Lehrer versuche, das noch toller zu machen und noch besser und noch mit mehr Pädagogik, sondern als Christ kann ich etwas machen, weil ich etwas habe, was die anderen nicht haben. Zum Beispiel ein Segen sein, einzusetzen. Ich habe neulich über Reichtum gesprochen. Alles das, was wir an Geld bekommen, haben wir, um damit ein Segen zu sein, um damit Gottes Reich zu bauen. Das heißt, wir haben ein Problem. Wir hätten gern 1 Million auf dem Konto, wissen aber nicht, dass wir 10 Millionen schon auf dem Konto haben. Nur das ist nicht das Konto hier auf der Erde, sondern das ist das Konto im Himmel. Aber was ist das Problem? Der Unterschied ist der, auf dem Konto hier auf der Erde, da entscheide ich, ne, was mit dem Geld alles passiert. Bei dem Konto im Himmel, da gehe ich zum Bauer und sage, du Papa, ich brauche das. Ne? Wir wollen nicht gern abhängig sein von jemand anders. Ne? Wir wollen eigentlich so, das ist so die menschliche Art, wir wollen eigentlich selbstständig sein, für uns einfach sein. Wir wollen nicht Gott fragen, ob ich das jetzt haben kann oder nicht. Ich möchte es mir einfach kaufen und möchte das Geld schon vorher auf dem Konto haben. Gott bestellt nichts, ohne dass er es bezahlt. Wenn er zu dir sagt, du sollst ein Altenheim bauen, dann baue es. Und du wirst die Finanzen dafür haben. Und wenn er zu dir sagt, du sollst ein anderes Projekt unterstützen, dann mach das. Wenn er zu dir die Jugendlichen kamen zu mir und haben gesagt, ach, die Missionare, die haben das so leicht. Ne? Die müssen immer aus Glauben leben. Weil die haben ja kein festes Einkommen und leben ja von Spenden und so. Dann habe ich gesagt, das kannst du genauso haben. Du gehst am 1. des Monats hin, spendest dein ganzes Gehalt und lebst den Rest des Monats aus Glauben. Das kannst du genauso praktizieren. Es ist vollkommen egal, in welcher Situation wir stehen. Wir sind immer als Christen angewiesen auf das, was Gott uns gibt. Und der Reichtum dieser Welt, sagt der Prediger, kriegt Flügel und ist er plötzlich weg. Weil er ist keine Sicherheit. Wir sind reich, nicht damit wir dieses Geld für uns haben, sondern wir sind reich, weil Gott sagt, dir kann ich dieses Geld anvertrauen und du kannst damit verantwortlich umgehen, sodass Reich Gottes gebaut wird. Es wird dann so sein, wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er 5 Zentner Silberstücke, einem anderen 2 und dem dritten 1 Zentner. jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Jeder hat bekommen. Oder eine mehr, der andere weniger, aber jeder hat bekommen. Begabungen, Talente, Geistesgaben, Vollmacht, Autorität, Potenzial. Jeder von uns hat etwas. Und das, mit dem sollen wir wuchern in der Art, dass wir es einsetzen, dass wir da, wo wir sind, es verwenden, es nutzen. Ich werde oft gerufen an ein Problem, an einem PC. Wer sich schon mal ein bisschen näher damit befasst hat, weiß, dass diese Teile so kompliziert sind, dass man da einen Fehler nur sehr schwer finden kann, woran das jetzt eigentlich liegt, wenn irgendetwas nicht tut. Und ich habe immer gesagt, Gott, du weißt es. Also gehe ich mit einem hörenden Einstellung dahin und bete. Und dann führt mich Gott an die Stelle und ich kann das schneller reparieren als vielleicht mancher andere. Es gibt noch etwas, was du hast, und das ist, dass du beten kannst. Ich war im Regierungspräsidium, ich wurde dorthin berufen als Studiendirektor und ich habe gesagt, Herr, warum bin ich Studiendirektor am Regierungspräsidium? Ich kann doch nichts mehr oder besser wie mein Kollege oder sowas, der hätte es ja genauso machen können. Dann hat der Herr gesagt, es gibt nur einen Grund, warum du da bist. Nicht, weil du intelligenter bist oder besser bist, sondern es gibt eine Sache, die du machst, und das ist Beten. Und was ich brauche im Regierungspräsidium, ist jemand, der betet. Also war es gar nicht mein Können, es war auch gar nicht, was ich da gemacht habe, sondern es war einfach nur, dass ich als Christ bete. Ich kann beten. Also habe ich angefangen zu beten, habe einen Gebetskreis gegründet, habe einen Gebetskreis aufgemacht und wir haben zusammen gebetet. Und es war notwendig und hat bestimmte Veränderungen auch gebracht. Dann. Das ist etwas, was jeder kann. Ich kann beten. Ich kann füreinander beten. Ich kann miteinander beten, aber ich kann Gott anbeten. Das Höchste, das Pure, die pure Anbetung ist, wenn ich so lebe. Als Christ leben ist pure Anbetung. Mehr Anbetung geht nicht. Und dieses Leben der Anbetung zu führen, als Christ zu leben, ist etwas, was ich zulassen muss, was ich mir bewusst machen muss und wo ich hineingehen muss. Und nicht etwas, was ich produzieren muss und aus eigener Kraft versuchen muss zu machen. Und so ist der Aufruf heute: Nimm deine Talente, nimm das, was du hast, und benutze es, um ein Segen zu sein. Benutze es in der nächsten Woche. Es werden dir Dinge passieren, wo plötzlich Gott sagt, hier, mach das mal. Zu mir hat Gott gesagt, immer wenn ein Blaulicht kommt, wenn du das Martinshorn hörst, ist es kein Zufall, dass du da gerade in der Nähe bist. Ich möchte, wenn du das hörst, dass du betest. Und immer wenn ich im Martinshorn höre, bete ich für die Beteiligten, für die Betroffenen, für diese Situation. Es gibt keine Zufälle. Gott wird dich in Situationen hineinführen, wo er sagt, ja, jetzt, ne, du kannst etwas tun, du kannst ein Segen sein. Die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke tut. Man kann den anderen auch mit Portemonnaie segnen, indem man es öffnet. Lass dich einfach inspirieren, lass dich einfach führen vom Heiligen Geist da hinein, wo Gott die Situationen vorbereitet hat. Lass dich gebrauchen. Nimm dir Zeit dafür. Vielleicht noch eine andere Situation, wo Gott auch ein Belohner ist, aber wo er auch wieder Humor hat. In Stuttgart war es immer schwierig, Parkplätze zu kriegen. Und er hat gesagt, Herr, ich weiß nicht, ich muss dahin, ich muss arbeiten und so weiter. Und diese Parkplatzsucherei ist meines Erachtens für einen Christen unwürdig. Ich bin ja ein Kind Gottes, also ein Prinz, der muss nie einen Parkplatz suchen. Der hat immer einen Parkplatz vor der Türe. Okay, Gott ist darauf eingegangen und hat gesagt, okay, du wirst nie mehr einen Parkplatz suchen müssen. Okay, ich bin dann immer hingefahren und jedes Mal war ein Parkplatz frei. Es hat gestimmt, es hat einfach funktioniert. Aber eines Morgens komme ich hin und es ist kein Parkplatz frei. Ich sage, Herr, was ist los? Dann sagt der Herr, ja, ich habe schon einen Parkplatz für dich vorbereitet, aber du bist zu schnell gefahren und bist zu früh da. Jetzt musst du einmal ums Karree fahren und dann wird der Parkplatz frei, den du kriegen sollst. Ja, gehorsam sein. Ich denke, dass wir jetzt uns die Zeit nehmen, in der wir einfach auch ein bisschen einmal Gott antworten, aber in der wir auch uns Zeit nehmen, vielleicht zu beten, auch füreinander zu beten und ja, so eine Lobpreiszeit haben, so im Angesicht Gottes stehen und das jetzt nochmal so festmachen. Und ich möchte als erstes mit ein bisschen Musikuntermalung dieses eine Gebet sprechen, das immer am Anfang steht. Wenn ich ein Kind Gottes werden will, wenn ich ein Kind Gottes sein soll, dann fängt es immer mit einer Entscheidung an. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, wenn du das auch oder nicht weißt oder dir nicht sicher bist, es ist nur ein Gebet entfernt. Egal ob am Livestream oder hier. Und in diesem Gebet drücken wir einfach aus, dass wir uns auf diese Seite Gottes stellen. Und das bedeutet nicht nur, dass wir eine Entscheidung treffen, etwas abzugeben, sondern auch eine Entscheidung treffen, ein Neues zu sein, in einer neuen Welt zu leben, in einer ganz anderen Dimension. Wer möchte, kann das gerne laut mitbeten. Jesus, du liebst mich so sehr, sodass du sogar für mich am Kreuz gestorben bist. Ich weiß, dass du auch verstanden bist und lebst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich nehme jetzt deine Vergebung und Erlösung durch dein Blut für mich in Anspruch. Ich will von nun an mit dir zusammen und für dich leben. Bitte komm in mein Herz und sei du der Herr in meinem Leben. Lieber Vater Gott, danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Geist Gottes, bitte hilf mir, als Christ zu leben.